Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist, den wir Lukas nennen, dachte ganz und gar antik. Er beschreibt Jesus wie einen Heros, einen göttlichen, antiken Helden, der bestimmte Phasen durchläuft und am Ende sein Ziel erreicht, um vollständig vergöttlicht zu werden. Unser Text, die Berufung der ersten Jünger, fällt sozusagen in Phase 3 dieses Heldenlebens Jesu. Phase 1 ist die berühmte Weihnachtsgeschichte, zu der auch die Geburtsankündigungen, die Freundschaft zwischen Maria und Elisabeth und Jesu Beschneidung gehören. Vorzeichen weisen auf den Kommenden hin, seine Geburt ist begleitet von weiteren Zeichen und dann kommt er in die Welt. Phase 2 ist Jesu Zeit mit dem Täufer, seine Taufe und die Versuchung Jesu in der Wüste. Der Messias wächst auf, er lernt und muss sich prüfen lassen. Nun ist er bereit und kann seine Mission in der Welt beginnen. Phase 3 sind dann die Predigtreisen, die ersten Jüngerinnen und Jünger. Die Jesus-Bewegung beginnt Fahrt aufzunehmen und Wirkung zu entfalten. Hier erzählt Lukas auch, was das Besondere an Jesus ist. Er predigt in Vollmacht. Er lehrt nicht einfach, was er in einer Rabbiner- oder Philosophenschule gelernt hat, sondern er beruft sich direkt auf Gott und auf Gottes Gnade. Wenn er in der Synagoge liest und Texte aus der Tora vorträgt, deutet er sie ohne jede Vorsicht direkt und spricht unverblümt über Gott. Wenn das heute ein Prediger tut, werde ich meist nachdenklich. Sätze, die mit Gott will beginnen, wecken in der Regel meine Skepsis. Noch unangenehmer finde ich, Gott will nicht oder Gott hasst womöglich noch. Besonders wenn ein anderer mir damit vorschreiben will, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich denke dann oft, ob einem Menschen das wohl zukommt, Gott so für seine Zwecke einzuspannen, und wünsche mir stattdessen einen Gegenüber, der verantwortlich und auf Augenhöhe spricht. Aber so ein lahmer Gott will das Prediger war Jesus ganz sicher nicht. Vielmehr machte er es umgekehrt. Er stellte nicht Gott in den Dienst irgendwelcher alltäglicher oder politischer Anliegen, sondern genau andersrum. Den gesamten Alltag und alles, was ihn umgab, stellte er in den Dienst Gottes. In seiner Heimatstadt in Nazareth verkündigte er ein Gnadenjahr des Herrn und zog den Zorn der Leute auf sich. Aber nicht, weil er so freigebig mit der Gnade Gottes umging, sondern weil er den Beweis dafür schuldig blieb. Immerhin sprach er ja direkt im Namen Gottes. Da wollten die Leute auch sehen, dass Gott wirklich hinter ihm stand. Denn antike Götter konnten ganz schön ärgerlich werden, wenn man sie auf die falsche Weise verehrte oder missverstand. Auch die antiken Juden verstanden ihren Gott wohl mehrheitlich so. Und wenn sie also jemanden zuhören sollten, der etwas Neues über Gott sagte, dann wollten sie ein Wunder sehen. Die Logik dazu ging so. Wer Wundertaten tun kann, ganz gleich, ob sie heilend oder zerstörerisch sind, der hat die Kraft Gottes auf seiner Seite. Gott würde aber niemanden damit ausstatten, den er nicht billigt oder dessen Worte er nicht billigt. Also darf man einem Wundertäter glauben, was der oder sie über Gott sagt. Deshalb wollten auch Jesu Nachbarn in Nazareth ein Wunder, aber Jesus verweigert das. Stattdessen sagte er, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Ein Satz, der sehr berühmt geworden ist. Und er bedeutet eigentlich nicht viel mehr als, ihr würdet mir ja ohnehin nicht glauben. Also fühlten die Leute sich verschaukelt und kochten über. Am Ende gab es dann doch ein Wunder. Jesus ging mitten durch einen wütenden Mob davon, der ihn vor lauter Ärger von einer Klippe stürzen wollte. In Kapernaum wirkte er dann reichlich Wunder. Vor allem Heilungen. Auch die Schwiegermutter des Simon soll darunter gewesen sein. Und nun war Jesus legitimiert und die Menschen strömten zu ihm. Ich stelle mir vor, dass einfach alle ihn hören wollten. sei es aus Sehnsucht oder schlicht aus Neugier. Und also wurde Jesus von Synagoge zu Synagoge weitergereicht. Sobald er sich zeigte, sollte er erzählen von Gottes Gnade und von dem Reich Gottes, in dem Güte und Liebe den Ton angeben und wo es auch Platz für Arme, Verachtete und Hoffnungslose gab. So auch am See Genezareth, wo er ein Fischerboot als Kanzel nutzt, damit ihn alle gut sehen und hören können. Um die Predigt, die er da gehalten hat, geht es dem Evangelisten aber nicht. Jesu Theologie erzählt er in den Kapiteln vorher und nachher. Der Moment im Fischerboot ist nicht theologisch, sondern ganz menschlich. Jesus überzeugt seinen prominentesten Jünger. Simon, der als ein Fels der christlichen Kirche gilt, der später im Evangelium versuchen wird, wie sein Meister übers Wasser zu gehen, dessen Scheitern in Jesu Leidensgeschichte zum tröstlichen Muster für uns alle werden kann und dessen Taten den ersten Teil der Apostelgeschichte bestimmen. Hier ist dieser kernprominente Protochrist noch ein einfacher Fischer, so wie alle von uns nur einfache Menschen sind. Einfache Eltern und Kinder, einfache Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen oder wie ich, einfache Pfarrer. Und dann können wir in Zeitlupe mitverfolgen, wie das Göttliche diesen einfachen Fischer berührt, von den Füßen reißt und verwandelt. Zunächst nähert es sich ganz langsam und bittet um ein Boot. Petrus' Freundlichkeit, vielleicht auch die Dankbarkeit für die Heilung seiner Schwiegermutter, antwortet auf die Bitte und rudert den Prediger auf den See hinaus. Die Folge davon ist, dass er direkt zu Füßen Jesu sitzt, während der die Worte Gottes spricht. Petrus und Jesus sitzen buchstäblich in einem Boot. Einer spricht, der andere hört. Nach der Predigt, über die Lukas kein Wort verliert, kommt Jesus mit einer seltsamen Bitte. Jetzt am hellen Tag, nach einer erfolglosen Fischernacht, soll der Petrus noch einmal herausfahren und die Netze auswerfen. Erfahrene antike Wunderbeobachter dürften hier schon sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Der göttliche Wundertäter bittet etwas Sonderbares, um den zu belohnen, der ihm gut gedient hat. Petrus sagt, dass es wenig Sinn hat, jetzt zu fischen. Aber er traut Jesus zu, dass der aus der sinnlosen Aktion etwas ganz anderes macht. Eine Heilung vielleicht. Oder eine besondere Erkenntnis für besondere Ohren. Der einfache Fischer vertraut dem Göttlichen und erhofft sich Gutes von ihm. Das ist ein Schritt mehr und immer noch Zeitlupe. Petrus besorgt die Netze, wirft sie noch einmal aus und tut mit seiner Mannschaft, was man halt alles tut, wenn man fischen will. Und dann geht es auf einmal richtig schnell. Massenweise Fische, ein riesiger Fang. Das ist gegen alle Erwartung und ganz klar ein Wunder. Keine Heilung wie bisher, auch keine Erscheinung oder einer der typischen göttlichen Machterweise, sondern ganz auf Petrus zugeschnitten. Fische, Fische und noch mehr Fische. Keine ferne Gnade, die da einst kommen soll, sondern jetzt sofort in der Hand der Leute. Nahrung und Einkommen für das ganze Dorf. Petrus reagiert sonderbar, aus unserer Sicht. Er sagt, geh weg, ich bin ein Sünder. Wir würden das wohl nicht so machen. Sie oder ich würden staunen, vielleicht auf die Knie fallen und Danke sagen. Aber Petrus ist ein antiker Mensch. Für ihn war das Göttliche etwas Reines, Erhabenes, zu dem man aufblickt und auf das man hofft. Das sollte fern von einem sein, damit die Sehnsucht noch Raum hatte, um es anzuhimmeln. Aber dieser Jesus kam Petrus ganz nah. Er stand neben ihm auf dem Boot, mit beiden Füßen im ganz alltäglichen Leben des Fischers und strömte seine Göttlichkeit in dieses ganz einfache Fischerleben, sodass beide, Petrus und Jesus, fast im See versunken wären. Petrus hatte Angst. Was, wenn er das Göttliche in Jesus mit seiner erbärmlichen Existenz beleidigte? Der Zorn der Gottheit würde doch furchtbar sein. Und wenn Jesus bemerkt, dass er doch nur so ein einfacher Fischer war und dass seine göttliche Macht an ihn verschwendet ist, würde er ihn dann nicht umso mehr ablehnen und all seine Macht gegen ihn wenden? So empfinden nicht nur antike Menschen. Auch uns kann das so gehen. Zum Beispiel, wenn wir besondere Freundlichkeit erfahren oder wenn wir verliebt sind und uns immer wieder fragen, was der andere, dieses zauberhafte, wundervolle Wesen, denn an mir albernem Menschen findet. Wird er nicht irgendwann merken, dass er viel zu gut für mich ist? Wird er mich dann nicht verachten oder sogar hassen und sich von mir abwenden? Habe ich denn all das Vertrauen verdient, das er mir jetzt entgegenbringt, wenn er seinen Kopf in meinen Schoß legt und einfach so tut, als wäre ich ihm ebenbürtig? Jesus sagt, ja. Fürchte dich nicht, sind seine Worte an Petrus. Lass dich nicht einschüchtern, könnte man auch sagen. Du bist jetzt Teil einer neuen Welt. Eben jenes Reiches Gottes, von dem Jesus gepredigt hat, das von Liebe und Güte regiert wird und für Arme, Verstoßene und Hoffnungslose ganz selbstverständlich sichere Wohnungen bietet. Solche Liebe anzunehmen ist nicht leicht. Denn wir sind anderes gewohnt. Unser Alltag ist nur sehr selten das Reich Gottes. Zumindest sieht er nicht oft danach aus. Und dennoch stellt Jesus sich vor Petrus hin, wirkt ein unübersehbares Wunder und sagt ihm dann, nimm diese Liebe an. Vielmehr noch, du sollst sie verinnerlichen. Lege deine Angst und deinen Zweifel ab, und lass dich von der Liebe Gottes erfüllen, bis du davon überquillst und dann gib sie reichlich weiter. Die Liebe und das Wort sind nun deine Netze. Wirf sie aus und gewinne Menschen damit, indem du ihnen den Rücken stärkst, die Angst aus ihrem Leben nimmst und ihnen vorlebst, wie es ist, ein Teil vom Reich Gottes zu sein. Petrus hat sich bestimmt nicht träumen lassen, was aus dieser Begegnung alles entstanden ist. Er hat Jesus begleitet, gesehen, wozu Jesus imstande war, erlebt, wie die Menschen auf ihn reagierten und mit angesehen, wie er scheinbar scheiterte. Und trotzdem machte Petrus weiter und die anderen auch. Auch Petrus und die anderen Jünger leisteten die schwere Aufbauarbeit, die man tun muss, um der Fels einer Gemeinschaft zu sein. Sie ertrugen Anfeindungen und Verfolgungen und scheinen auf den ersten Blick genau wie Jesus gescheitert zu sein. Eigentlich sollte ein Mensch mit dem Lebenslauf des Petrus heute doch längst vergessen sein. Und trotzdem sind wir hier, 2000 Jahre später, und hören auf die Menschenfischer von damals und glauben ihnen. Mit vielen anderen predige ich für sie im Namen des Gottes, der als Christus zu uns kam, um uns Gnade zu lehren und dessen Reich auf der unrealistischen Annahme beruht, dass Liebe stärker ist als Eigensucht. 2000 Jahre lang mühen wir uns mit dieser Botschaft ab und glauben immer wieder, dass der Karren nun endgültig im Dreck steckt und dass es nicht mehr weitergeht. 2000 Jahre lang haben wir gute Argumente dafür, dass wir gescheitert sind. Denn wir fangen ja nichts in der Nacht, wenn die Zeit zum Fischen am besten ist. Und dann auf einmal, mittags und gegen alle Vernunft, kommt so ein einfacher Mensch daher, erinnert uns daran, dass wir Menschenfischer sind und unsere Netze werden wieder voll. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.